Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Jeden Sommer stellt sich mit neuer Dringlichkeit die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Reisens. In der weißen europäischen Philosophietradition waren die Antworten recht eindeutig. Man müsse das Fremde suchen, um die eigene Perspektive nicht zu verengen. Das sagt Michel de Montaigne. Und Hegel, er hat Reisen beschrieben als bei sich sein im anderen. Darin taucht vieles nicht auf, nämlich die Frage, wer kann überhaupt reisen und wessen Blick zählt und wer wird erzählt und betrachtet. Für Sintujan Varadaraja ist Tourismus keine unschuldige Freizeitbeschäftigung. Im neuen Buch »Wo die Zeit stehen bleibt«, ein poetisch-politischer Essayband über Grenzen, Kolonialismus, Tourismus und die westliche Gewalt gegen die Welt, beschreibt Varadaraja, wie tief die koloniale Logik in den modernen Tourismus eingeschrieben ist und was sichtbar wird, wenn man Tourismus nicht einfach nur als Erkundungslust oder Lebensversprechen versteht, sondern als Teil einer kolonialen Gegenwart. Varadaraja arbeitet im Feld der politischen Geografie, schreibt Essays mit Schwerpunkt auf Mobilität und Vertreibung, Infrastruktur und auch Architektur, war Vorstandsmitglied des Beirats für Asylfragen der Europäischen Kommission und arbeitete über viele Jahre hinweg für verschiedene Menschenrechtsorganisationen und ist jetzt im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Fangen wir vielleicht mal mit Ihnen persönlich an. 1984 ist Ihre Familie aus Sri Lanka geflohen vor dem Bürgerkrieg. Sie sind in einer Geflüchtetenunterkunft in Bayern zur Welt gekommen und Sie beschreiben in diesem Buch, finde ich sehr, sehr anschaulich, das erste Mal, als Sie sich selbst als Touristin erlebt haben. Wie blickt man auf den Tourismus, wenn man vorher nur an Orte gereist ist, um Bekannte zu besuchen, die meist in der Peripherie von Kleinstädten leben, in Geflüchtetenunterkünften? Wie schaut man dann auf dieses Phänomen Tourismus?
Also ich glaube, mit einer gewissen Entfremdung und auch Distanz. Was für mich bei dieser Frage vor allem eben sehr prägend war, war der Ausgangspunkt im Sinne von aus einer Insel zu stammen, die vor allem als Urlaubsparadies, als Sehnsuchtsort, eben als Traum wahrgenommen wird für Außenstehende, für Reisende und gleichzeitig aber für Menschen wie uns, Elam-Tamilen zum Beispiel, ein Albtraum immer war. Und in dieser Fragestellung zum Beispiel auch, woher wir kommen und in der Erzählung dessen, war das immer ein Spannungsfeld, aus einem Ort zu kommen, der als so schön wahrgenommen wurde, aber gleichzeitig so viele hässliche Verhältnisse produziert hat. Und ich glaube, das war für mich immer wieder so ein Dilemma, mit dem ich konfrontiert war, der die Erzählung erschwert hat, weil das immer wieder im Widerspruch auch stand, die Frage, wie es sein kann, dass ein so schöner Ort so traurige Geschichten und Menschen produzieren kann. Wieso diese Menschen aus diesem schönen, warmen Land plötzlich hier sind, in diesem Land. Das für mich war vor allem beim Heranwachsen so ein Thema, das mich immer wieder konfrontiert hat und auch sehr viele andere Menschen, die auch aus ähnlichen Regionen, Gebieten und Geschichten stammen. Was beim Reisen selber mir eben aufgefallen ist, ist eben auch diese Distanz zu diesem Verhalten und auch den Räumlichkeiten, die man besucht, wie man sich dort bewegt, dieses Erlernte darin. Weil ich glaube, wenn man tatsächlich im Westen aufwächst, auch in dieser Zeit aufwächst, ist tatsächlich das Reisen fast schon ein Alltagsbestandteil, der nicht unbedingt hinterfragt wird und eher hinterfragt wird, falls man nicht Teil dessen ist und man plötzlich sich rechtfertigen muss, warum man nicht an diesem Versprechen teilnimmt oder teilnehmen kann. Als geflüchtete Menschen war das vor allem eben eher die Frage so, wie weit können wir reisen, warum reisen wir, wohin reisen wir? Und wenn man eh schon im Exil ist, das heißt eigentlich im Ausland, hat man einen ganz anderen Bezug zur Welt selbst, als wenn man in der eigenen Heimat ist und die eigene Heimat erweitern möchte und den Blick erweitern möchte.
Nun ist das Reisen ja eine ganz alte Praktik. Also wenn wir in die Literaturgeschichte schauen, dann sehen wir, dass eigentlich die älteste schriftlich überlieferte Dichtung eine ist von vor ungefähr 3500 Jahren, das Gilgamesch-Epos. Da zieht der König Gilgamesch los auf der Suche nach der Unsterblichkeit. Wir haben Homers Odyssee. Man könnte das beliebig fortsetzen. Für die europäische Romantik wird Reisen auch zum Leitmotiv. Also es scheint so was wie einen überzeitlichen Kern dieser Faszination fürs Reisen in die Fremde zu geben. Wie schauen Sie darauf? Können Sie das nachvollziehen?
In gewisser Weise ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten und eben auch mit der Erfahrung einer selbst im Unbekannten. Das heißt, die Herausbewegung aus der Routine, aus der Erwartbarkeit, die auch immer wieder mit Gefahren, aber auch mit Abenteuern und eben auch schönen Erlebnissen und Begegnungen auch verbunden ist. Und ich glaube, viele Reisen früher waren ja vor allem eben auch Pilgerreisen, religiöse Reisen, Formen der Bewegung, die vor allem eben auch mit ja mit Glaubensvorstellungen eben auch verbunden waren. Und das hat sich ja heute in der Gegenwart um einiges verändert. Es gibt immer noch natürlich Pilgerreisende, sehr viele, aber die sind nicht der Kernpunkt dessen, was wir heute als modernen Tourismus verstehen. Das heißt, die Versprechung und die Erzählung vom Tourismus, ich würde sie unterscheiden zwischen den historischen, den klassischen, den antiken, wenn man sie vielleicht so nennen möchte. Und da gibt es auch verschiedene Beweggründe. Ich würde auch gar nicht sagen, dass man sie unbedingt universalisieren kann. Es gibt ja auch Bewegungen innerhalb der nicht-europäischen Bevölkerung, die nicht unbedingt auf die gleiche Art dokumentiert wurden, aber die auch stattgefunden haben. Das heißt, der Austausch, der bestand eigentlich immer. Die Art und Weise, wie es sich aber verändert hat und welche Intentionen und Motivationen sich dann da sind spiegeln, das hat sich, glaube ich, sehr verändert.
Ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, über diese Sinnhaftigkeit oder über den Unsinn auch des Reisens, dass es natürlich in Europa diese dominante Deutung gibt, dass man den eigenen Horizont erweitert, dass man eventuell auch bei sich selber sein kann, nur im anderen, also wie Hegel das dann verstanden hat. Und darüber wird aber ja bestimmtes unsichtbar gemacht. Und für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben diese westliche Kulturpraktik des Reisens, wie wir sie heute kennen, keine harmlose, und auch dieses Lebensversprechen, dass man immer überall hin reisen darf, das ist auch nicht harmlos. Warum nicht?
Weil ich glaube, dass es einen Preis hat und dieser Preis wird vor allem von anderen bezahlt, die nicht diese Mobilität beanspruchen können. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der ganz oft verhandelt wird die Frage, ob es ein Grundrecht gibt auf das Reisen und ob das Reisen nicht eine Freizügigkeit ist, in dessen Genuss alle kommen sollten. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert, wenn wir alle reisen? Wer bedient uns dann? Wer arbeitet dann für uns, die dann uns dann quasi aus der gebundenen Zeit in die freie Zeit bewegen, weil die Arbeit verschwindet ja nicht, die Arbeit wird nur verlagert und die Arbeit muss von jemandem getätigt werden. Das heißt, es muss immer ein Verhältnis geben, in dem Menschen sich lösen können aus dem Arbeitsverhältnis und sich quasi die freie Zeit erlauben können, die dann auf Kosten anderer sich verschiebt, die dann diese freie Zeit mit Arbeit füllen müssen, damit eben die Bedürfnisse erfüllt werden können derjenigen, die reisen. Das heißt, für mich selbst, glaube ich, ist dieses Verhältnis immer ein Verhältnis, das von bestimmten Abhängigkeiten, von bestimmten auch Ausbeutungsverhältnissen eben darauf beruht und diese eben auch zur Kondition macht. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man unbedingt das Reisen auch entkoppeln kann aus der Gewalthistorie, die es vor allem in der sogenannten Moderne geprägt hat und immer noch prägt.
Ich würde gerne auch noch auf den Aspekt von Mobilität und Immobilität zu sprechen kommen, der ja durchaus sehr spannend ist. Weil wenn man den Freiheitsbegriff der Aufklärung zugrunde legt, da ist ja die Bewegungsfreiheit quasi eingeschrieben. Also wir sehen natürlich, dass bei Geflüchteten sich bewegen zu müssen, der Inbegriff der Unfreiheit ist. Also eben nicht bleiben zu können, ist der Begriff der Unfreiheit. Und Sie schreiben, dass die Expansion des Bewegungsraums der einen beruht auf der Einschränkung des Bewegungsraums der anderen. Und da frage ich mich, stimmt das so? Weil gemeinhin würde man ja empirisch argumentieren, dass im 21. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert schon die Mobilitätsrechte für viele Menschen ausgeweitet wurden. Also auch mit dem Ende von kolonialen Reisebeschränkungen, dass es da viele Mobilitätsgewinne gab und nicht notwendigerweise Verluste.
Ich glaube, empirisch gesehen könnte man schon so argumentieren, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man nochmal die Details sich betrachtet, dann merkt man tatsächlich, dass eben nur ein gewisser Teil der Bevölkerung, der Menschheit eben auch an dieser Tätigkeit überhaupt teilhabt. Also statistisch im letzten Jahr zum Beispiel haben ungefähr 11% der Weltbevölkerung ein Flugzeug betreten. Das ist relativ viel und gleichzeitig relativ wenig, weil die Erzählung, die wir uns selbst quasi eben erzählen, ist eben, dass die Menschheit sich komplett bewegt, beziehungsweise die Mehrheit der Menschen heute teilhabt. Aber faktisch gesehen ist es trotzdem noch eine Minderheit. Und diese Lesung ist verzerrt, weil sie vor allem aus bestimmten Orten eben auch auftritt. Und das heißt aus dem Westen vor allem, in dem natürlich eben eine andere Form der Mobilität besteht, vor allem eben durch so etwas wie Billigflug-Airlines, die eben auch erlauben, dass die Massen reisen können, dass auch die arbeitende Klasse reisen kann. Wogegen in anderen Teilen der Welt diese Form der Mobilität immer noch nicht gegeben ist, beziehungsweise sie jetzt erst in Genuss kommen, langsam, allmählich, und dieser Genuss auch immer wieder zu Verschiebungen führt, die zu Konflikten führen, die sehr neu sind oder relativ neu sind und dementsprechend eben auch das Bild der Reisenden verschiebt. Heute ist es ja weltweit immer noch, dass die reisende Person ein europäischer Körper ist oder einen europäischen Körper besitzt und dass die Reisende imaginiert wird über diesen Körper, und sobald sich ein anderer Körper, der anders aussieht und sich differenziert von einem europäischen, auf diese Reise begibt, ist die Begegnung eine ganz andere, die Reibung eine ganz andere.
Inwiefern?
In dem Sinne, dass die Verkörperung der Figur der Touristin und auch gleichzeitig die Verkörperung der Figur der Geflüchteten, also sie ist sehr stark klassifiziert. Es gibt einen spezifischen Phänotyp, den man damit verbindet, ein stereotypisches Wesen, das geschaffen wurde, das dazu eben führt, dass eben auch eine klassifizierte, nicht weiße Person, die reist, nicht unbedingt in diesem Bild gelesen wird und eher der Verdacht oder die Vermutung im Raum ist, dass diese Person vielleicht eine andere Form von Bewegung wahrnimmt, die mit Asyl, mit Flucht, mit ökonomischer Migration und so weiter zu tun hat und nicht unbedingt mit dem temporären Erlebnis und dem Konsum eines Ortes. Und ich glaube, das merkt man auch immer wieder auch in den Fragen, wie zum Beispiel geflüchtete Menschen, wenn sie an den Grenzen zu Europa stehen, plötzlich eben auch mit diesen Bildern spielen. Wenn sie anfangen, sich so zu kleiden wie Touristinnen, sich zu benehmen wie Touristen, um dadurch eben auch Grenzen überschreiten zu können.
Das fand ich total spannend in dem Buch, dass Sie die Figur der chinesischen Touristin oder des chinesischen Touristen eben herausnehmen und erklären, wie der chinesische Tourismus funktioniert, dass es tatsächlich auch so eine Anleitung gibt, wie man sich verhält dann, wenn man im Ausland ist, um eben gelesen zu werden als touristische Person. Und Sie schreiben, dass diese klassische Figur der weißen Touristin eben in Frage gestellt wird und dass das die historisch gewachsene Machtdynamik herausfordert. Inwiefern? Was passiert da mit diesem chinesischen Tourismus?
In dem Sinne, dass die Touristin, die chinesische Touristin eben das konsumiert, also diejenigen auch konsumiert, die konsumiert haben und auch es gewohnt waren zu konsumieren, ohne selbst in diese Beziehung gezwungen zu werden. Das heißt, plötzlich wird Europa genauso objektifiziert und europäische Menschen und Kulturen genauso auch reduziert auf dieses Bild des Konsumbaren, des Erlebbaren, was, glaube ich, eine Verschiebung ist und vielleicht sogar ein Eklat für EuropäerInnen, die es nicht gewohnt sind, ähnlich betrachtet zu werden, ähnlich analysiert zu werden, auch ähnlich reduziert zu werden. Und ich glaube, das führt immer wieder eben auch dazu, dass in den 2010er Jahren gab es sehr, sehr viele eben auch rassistische Kommentare in europäischen Zeitungen und Medien, die sich über das Verhalten von chinesischen Touristengruppen eben auch echauffiert haben, weil sie dem Etikett nicht entsprochen haben, dass sie selbst mit Tourismus verbinden. Aber tatsächlich, glaube ich, war das Spannungsverhältnis viel mehr, dass plötzlich ein Massentourismus entstanden ist, der nicht von ihnen selbst geführt und geleitet wurde. Sie haben trotzdem davon profitiert, aber ich glaube, es war eine Verschiebung einer Welt und einer Beziehung, die zu Spannungen geführt hat, die sich in diesen medialen Aufarbeitungen gespiegelt haben und gleichzeitig aber auch in den Vorkehrungen des chinesischen Staates, der versucht hat, die Touristin zu disziplinieren. Und diese Form von Diskursen, die ist jetzt nicht nur China zu eigen. Das war auch in der Geschichte des modernen Tourismus eben sehr, sehr vielen Staaten eben auch bewusst, dass Touristin eben auch einen Schaden eben auch anrichten kann. Das ist ja heute immer noch so, wenn wir uns zum Beispiel betrachten an Orten wie Bali oder in Phuket, wie sich zum Beispiel europäische, russische, ukrainische Geflüchtete oder Touristinnen dort verhalten. Das führt immer wieder zu lokalen Eklats und auch zu lokalen Debatten, die dazu führen, zuletzt wurde in Thailand zum Beispiel das 60-Tage-Visum eben auch reduziert wieder auf 31 Tage, um dann genau dieser Art von gesellschaftlicher Unordnung auch entgegenzutreten, was natürlich auch dazu führt, dass die eigene Gesellschaft plötzlich in Unruhe gerät, weil sie das Verhalten nicht mehr toleriert, auch wenn es Geld in die Ökonomie bringt.
Lassen Sie uns ein bisschen historische Tiefenschärfe reinbringen, auch wenn Sie das eben schon an verschiedenen Punkten natürlich angedeutet haben. Wie ist denn der Massentourismus, den wir heute haben, entstanden aus der Logik und auch aus den Strukturen des Kolonialismus heraus? Ich finde, besonders spannend beschreiben Sie das in Ihrem Buch am Beispiel von Bali, was Sie ja eben schon genannt haben.
Genau, Bali ist für mich der Ausgangspunkt dieser Reise in dem Buch, spezifisch weil Bali heutzutage natürlich sehr oft in Tourismusdiskursen eben auch vertreten ist, als Ort, der übertouristifiziert ist, in dem sehr, sehr viele europäische und eben auch europäischstämmige Touristen, aber auch andere reisen und dementsprechend sehr, sehr viele Debatten auch heutzutage auf sozialen Medien und anderweitig eben sich zu Bali beziehen. Bali selbst ist aber erst seit den letzten 100 Jahren zu diesem Ort geworden. Das heißt, die Produktion dieses Ortes, dieses Urlaubsortes, dieses Sehnsuchtsortes ist eine relativ neue, die vor allem aber eben auf einer Gewaltgeschichte beruht, die mit dem niederländischen Kolonialismus zu tun hat, der zu einer Form von Massenmord und Massensterben geführt hat. Also der Massenmord hat in einer Zeit stattgefunden, in dem der Kolonialismus sich auch verändert hat. Die Erzählung des europäischen Kolonialismus hat sich zu Beginn des sogenannten 20. Jahrhunderts insoweit verändert, dass es nicht mehr nur nur eine Frage war der Zivilisierung der Unzivilisierten, sondern auch wirklich des Vorzeigeobjektes der Kolonie. Die Erzählung der selbst der wirklich pädagogisch wertvollen Auseinandersetzung und auch Zusammenarbeit der Kolonie mit den Kolonialisierten sollte eben auch nach außen erzählt werden. Das heißt, in der Zeit, in der eben auch andere Medien schon existiert haben, in dem Nachrichten anders eben auch geflossen sind, ist diese Nachricht dieses Massakers damals 1906 und 1908 des Puputans auch in die anderen Kolonien Europas eben gelangt und haben den niederländischen Kolonialismus plötzlich in ein negatives Bild drücken lassen, was dazu geführt hat, dass die Niederlande plötzlich diese Erzählung des Grauens und des Blutvergießens versucht hat zu überdecken.
Die man aber vorher auch schon immer unsichtbar gemacht hat. Nur genau. An dem Punkt ist es sozusagen aufgebrochen und bewusst geworden.
Bali war für die längste Zeit in diesem sogenannten indonesischen Archipel kein interessanter und auch kein ressourcenreicher Ort, der ausbeutbar und beziehungsweise der interessant war für Plantagenwirtschaften oder andere Formen von kolonialer Ausbeutung. Das heißt, Bali wurde relativ spät kolonialisiert und war bis dahin auch autonom. Die Kolonialisierung selbst hat dazu geführt, dass eben dieses Massaker eben auch so als große Erzählung eben auch den Raum erfüllt hat und dieser Raum aber plötzlich mit einer anderen Erzählung quasi überdeckt wurde. Und die Erzählung war, dass Bali plötzlich zu einem Paradies erklärt wurde, das zu einem Sehnsuchtsort erklärt werden sollte, indem man das Massaker überdeckt mit Idylle, Schönheit, paradiesischer Glückseligkeit. Und das hat man geschaffen, indem man zum Beispiel Bali eben auch zeitlich zurückgehalten hat, beziehungsweise festgesetzt hat. Kulturell gab es ein Konzept, ein Prinzip, das hieß Balisierung, das die Niederländer dann eingeführt haben, mit dem sie Bali quasi zumindest visuell verboten haben, aus dem Ist-Zustand und dem gestrigen Zustand herauszutreten. Das heißt, man hat Bali als Konzept so ein bisschen so wie auch im Naturkonservat eben auch von Europäern geschaffen wurden, indem man quasi eben einen Zoo geschaffen hat, der außerhalb der Zeit liegt und dem auch quasi nicht gestattet wurde, sich zu modernisieren.
Wie hat man das ganz praktisch gemacht?
Indem man den Menschen bestimmte Gebote eben aufgesetzt hat, was jetzt zum Beispiel Architektur angeht, wie man Gebäude baut, wie man Gebäude restauriert, wie man sich anzieht, wie man sich kleidet, wie man auftritt, auch vor Europäern. Das heißt, auch wenn Bali zu diesem Zeitpunkt mittlerweile schon in Kontakt war mit dem Westen, mit Europa und dementsprechend auch westliche Einflüsse auch präsent waren und auch die Kulturen und die Menschen und die Landschaft auch verändert haben, wurde das auf Bali selbst in einer gewissen Art gemaßregelt, die anders war als es zum Beispiel auf Sumatra oder Java, wo europäische Einflüsse ganz anders schon gewirkt haben, weil zum einen der europäische Kolonialismus schon viel länger gewirkt hat, aber gleichzeitig auch diese Art von Balisierung nicht stattgefunden hat. Man hat keinen Mehrwert darin gesehen, Java oder Sumatra gleichwertig eben auszubeuten, indem man es als kulturelle Eigenheit und Eigenort darstellt.
Das ist ein spannender Aspekt, diese Zeitlosigkeit eben, die da konstruiert wurde. Und etwas anderes, was Sie beschreiben, was auch sehr spannend ist, ist die Idee der Authentizität. Und da stellt sich ja die Frage, welche Bedeutung auch die damals vorhandenen kolonialen Karten, auch Reiseberichte und so weiter hatten für das, was man dann als authentisch gesehen oder bezeichnet hat.
Also ich glaube, im Kolonialismus selber waren ja Karten immer ein fundamentales Werkzeug, um eben auch das Land zu studieren, aber das Land eben auch zu kontrollieren. Das heißt, Karten waren immer der Zugang in eine Örtlichkeit, die man nicht kannte, zu der man keinen Bezug hatte. Und die Produktion von Karten war immer abhängig von dem Wissen von Einheimischen. Schlechte Karten haben auch zu fatalen Ergebnissen geführt, wie zum Beispiel zu Todesmarschen oder eben auch Angriffen, die nicht erwartbar waren, auch nicht irgendwie geografisch unbedingt kalkulierbar waren. Das heißt, für Europäer waren Karten zum einen ein Mittel zur Eroberung, zur Kontrolle, aber gleichzeitig auch zur Gefügigmachung. Das heißt, die Karten waren plötzlich auch ein Instrument, das man einem Fremden geben konnte, der plötzlich eben auch in einer fremden Geografie sich navigieren konnte. Und das hat sich der Tourismus sehr schnell zu eigen gemacht, indem er eben Karten eben auch als ähnliches Instrument der Verfügbarmachung, aber eben auch der Begehbarmachung eben auch zu konstruieren. Und dadurch sind ja heute mittlerweile, ist Tourismus natürlich auch mit der Person verbunden, die Karten liest, die mit Karten auftritt, ob jetzt damals eben die gedruckten Karten oder die in Enzyklopädien oder anderen Reiseführern abgedruckten Karten oder jetzt zum Beispiel auf deinem Handy die Google- oder Apple-Karten. Die Art und Weise, wie sich ja auch heute sehr, sehr viele Menschen versuchen zu kaschieren, das eigene touristisch Sein, ist ja, indem sie das Karten heimlich lesen, das Karten so ein bisschen auch verinnerlichen, um dabei eben nicht diesen peinlichen, vermeintlich peinlichen Moment zu schaffen, indem man gesichtet wird beim Kartenlesen. Weil das Kartenlesen bezeugt ja auch immer eine Fremdheit, die damals eher ein Zeichen der Gehobenheit und eben auch der Macht war, aber heutzutage eher mit einer gewissen Scham auch verbunden ist, dass man vielleicht nicht ja wissend ist.
Und kosmopolitisch dann, genau. Ne, um diesen Begriff vielleicht auch mal an der Stelle einzubringen. Mich interessiert noch, wie der Übergang gestaltet wurde aus der Kolonialzeit heraus in die dekoloniale, postkoloniale Phase und inwiefern wir da von einer historischen Kontinuität des Kolonialismus sprechen. Also auch wenn wir uns die Architektur angucken, aber auch die ganze Art, wie man reist. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern?
Also der Tourismus selbst ist ja kein Naturgesetz. Das ist ein wirtschaftliches Planungskonstrukt, das wirklich aufgesetzt wurde und auch konzipiert wurde, um eine bestimmte Art von Weltordnung eben auch zu schaffen und vor allem eben auch von den sogenannten USA, die vor allem eben auch in der Kolonialisierung des Landes, das es heute besetzt, und gleichzeitig aber eben vor allem auch den Ort des Hawaii, der dann quasi eben auch domestiziert wurde durch den Tourismus und durch die Art von Bewegung, die dazu geführt hat, dass der Ort nicht mehr nur ein Erholungsort war, der quasi eben auch Spannungen auf dem Festland eben auch ausbalanciert hat, sondern eben auch mehr und mehr inhärent zum Teil eine Erfahrung, eine Erinnerung wurde und dementsprechend auch quintessentieller Teil des nationalen Selbstverständnisses wurde. Diese Art von Ökonomie und auch Verhältnis haben die sogenannten USA eben auch sehr propagandatechnisch eben auch verbreitet, vor allem eben auch nach dem sogenannten Zweiten Weltkrieg mit dem Marshallplan, da sind eben auch eine bestimmte Entwicklungs- und Wirtschaftsordnung eben auch zu etablieren versucht hat und das eben auch vor allem mit Mustern und Erfahrungen, die aus dieser Kolonie selbst stammen, die dann quasi auf die ganze Welt projiziert wurden. Das heißt eben auch sehr, sehr viele Entwicklungsmodelle beziehungsweise auch Gelder zum Beispiel in Orten wie Österreich sind zum Beispiel auch vom Marshallplan dann plötzlich in irgendwelchen touristischen Infrastrukturen geendet, weil dadurch eben auch eine bestimmte Art von wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Stabilität und Entwicklungsparadigma eben auch etabliert werden konnte. Und diese Art von Ordnung wurde dann eben über Europa beziehungsweise über die Marshallplan-Empfänger in Staaten hinaus auf die ganze Welt projiziert, bis es dann irgendwann zu einer eigenständigen Dynamik wurde, die noch repliziert wurde, weil das kapitalistische Versprechen sich dadurch eben auch gezeigt hat beziehungsweise auch an manchen Orten bewiesen hat.
Und wie war das im Fall von Bali? Also kann man da sagen, dass sich das einfach sozusagen kontinuierlich weiterentwickelt hat oder gab es da tatsächlich auch Brüche?
Es gab Brüche, vor allem während der japanischen Besatzungszeit. Da ist der Tourismus tatsächlich zum Erliegen gekommen. Das heißt, die ganze Infrastruktur, die die Niederlande aufgebaut haben, mit sehr viel Mühe eben auch, ist plötzlich in Verfall geraten. Und im Nachgang hat, als die Niederlande wieder Bali versucht hat zu erobern, haben sie wieder versucht, den Tourismus zu entwickeln und eben auch als Waffe eben auch zu etablieren. Diese Form der Entwicklung wurde dann aber später eben auch übernommen vom neuen indonesischen Staat, der dieses Paradigma nicht beendet hat, sondern fortgeführt hat und sogar intensiviert hat. Das heißt, diese Art von Entwicklung ist tatsächlich an vielen Orten geschehen. Und das ist, glaube ich, auch Teil der Welt und der Weltordnung, in der wir heute leben, dass die Dinge, die der europäische Kolonialismus globalisiert hat, haben sich mittlerweile universalisiert, soweit, dass sie quasi eben auch von Staaten, die sich nicht unbedingt mehr diesem Paradigma irgendwie hingeben müssen, weitergeführt werden, weil die Imagination so eingeschränkt ist. Das heißt, die Menschen können sich auch gar nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Und das heißt eben auch, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Bevölkerungen, die nicht christlich, nicht abrahamitisch sind, sich selber auch eben als paradiesisch bezeichnen, die Orte, die sie beleben und bewohnen, was ich als ein sehr verzwicktes Verhältnis verstehe, weil die Frage ist so ein bisschen so, was ist denn überhaupt das Paradies und wieso sind wir ständig, beziehungsweise wieso sind manche Menschen ständig auf der Suche dieses Ortes, der für andere Menschen eigentlich keine wirkliche Referenz sein sollte.
Das ist, wenn wir da kurz eine Abzweigung nehmen können, total spannend, auch wie die Küste und wie Strände entworfen wurden und entdeckt wurden als paradiesisch. Und Sie beschreiben das eben, dass bei einigen Kolonialmächten Küsten lange total uninteressant waren, beziehungsweise eher negativ konnotiert. Wie kommt diese Hinwendung zur Küste und dann diese Idee, dass da das Paradies verortet werden muss?
Also man muss ja den modernen Tourismus als eine Ausgeburt der Industrialisierung verstehen. Das heißt, der Tourismus wurde erst mit der Verstädterung, der Urbanisierung und eben auch der klimatischen Bedingungen, die sich in der Stadt quasi ergeben haben, zu einem Phänomen, das so ein bisschen so ein Eskapismus aus der Industrialisierung und der Stadt, der neuen Stadt, eben auch geführt hat, an den sich vor allem die Wohlhabenden, die Aristokratie und später auch das Bürgertum quasi erfreuen konnte, die im Tourismus beziehungsweise im Badetourismus eben auch eine Form der Stärkung eben auch versucht haben zu entdecken und zu finden. Das war vor allem ein Medizintourismus, weil während die arbeitende Klasse sich in den Fabriken totgearbeitet hat, wurde sie eben aber auch als chaotisch, aber eben auch als physisch stärker wahrgenommen aufgrund der physischen Arbeit, wogegen die Freizeitklassen, also die nicht arbeitenden Klassen, die ausbeutenden Klassen, stattdessen irgendwie gar keine körperlichen Tätigkeiten haben und sich eben auch selbst immer wieder eben als krankheitsfällige Körper wahrgenommen haben und diese Art von Defizit versucht haben auszugleichen, indem sie verschiedene Formen von körperlicher Stärkung versucht haben wahrzunehmen. Und dazu gehörte eben auch der Badetourismus. Das Seebad wurde eben auch als heilend, als stärkend von MedizinerInnen damals eben beschrieben, weshalb damals dann eben auch sehr viele Menschen der Aristokratie vor allem eben an den Küsten des südlichen Englands angefangen haben, diese Küsten zu beleben. Das waren damals vor allem Orte, die peripher waren, Orte, die eben auch in den menschlichen Geschichten, den Kulturgeschichten eben auch negativ behaftet waren und die eben auch vor allem nur in einer Relation zu Menschen standen, was zum Beispiel die Fischerei anging, aber nicht unbedingt die Freizeitbeschäftigungen, die haben woanders stattgefunden. Aber mit der Anwesenheit und der Verbreitung des Badetourismus über die Aristokratie wurde natürlich eben auch die Aspiration dieses Bildes eben, hat sie sich universalisiert, so sehr, dass dann plötzlich auch die arbeitenden Klassen, das Bürgertum und eben andere Menschen plötzlich eben auch diese Art von Zugang, aber auch Lebensform und Lebensqualität versucht haben zu beanspruchen. Und das war ihnen dann tatsächlich erst möglich, nachdem die Infrastruktur ausgebaut wurde, die dann quasi die Städte mit den Strändern oder mit den Küsten verbunden haben und dadurch eben auch den massenhaften Konsum erleichtert haben, weil bis dahin waren die Küsten relativ schwer zu erreichen. Das heißt, man musste eine Kutsche haben oder musste irgendwo in Küstennähe wohnen, aber für Menschen, die in Städten, die jetzt nicht unbedingt küstennah waren, an diese Küsten zu gelangen, hieß eben auch, dass sie Ressourcen haben mussten. Ja. Was später eben dann geschehen ist in der Kommodifizierung der Küste, ist eben, dass die Küste plötzlich zu einem Ort der Erholung und nicht mehr zu einem Ort des Schreckens geworden ist, der sich dann eben verbreitet hat über ganz Europa hinaus bis in die Siedler in Kolonien.
Lässt sich das nachweisen tatsächlich, also dass darüber dann auch die Strände in den jeweiligen Kolonien eben hervorgehoben wurden als besonders schön, paradiesisch und so weiter?
Ja, in dem Sinne, dass es gab ja immer einen Wissenstransfer zwischen den kolonialen Metropolen und den Siedler in Kolonien. Und viele kulturelle Eigenheiten und eben auch Innovationen haben sich übertragen über die Zeit in beide Richtungen. Wenn man sich zum Beispiel Musik betrachtet oder andere Kultureigenheiten, die sich dann quasi von den Kolonien nach Europa wieder bewegt haben, gab es immer wieder verschiedene Austausche. Und dabei war eben auch zum Beispiel der Badetourismus einer, der sich sehr schnell eben auch an Orten wie dem sogenannten Australien verbreitet hat, an dem eben die Küsten vor allem mit dem Trauma der Überfahrt verbunden waren und die Menschen tatsächlich die Küste versucht haben zu ignorieren und sie nicht unbedingt als Sehnsuchtsort wahrgenommen haben. Und die Küste selbst wurde dann plötzlich zu einer Möglichkeit, sich selbst zu indigenisieren, indem man sich mit der Küste zwanghaft in Verbindung setzt. Und das ist ja heute das Bild, das wir heute von Australien haben. Wir denken an Bondi Beach und andere Strände, die dann eben auch mit europäischen Körpern behaftet sind. Das heißt, der australische Lebensstil wird mit uns verbunden mit Surfen, mit Baden und mit nackten Körpern, nackten weißen Körpern an diesen Stränden. Das heißt, die Küste ist ein Ort der Produktion eben auch einer Gesellschaft, einer Nation und diese Geschichten und Bilder funktionieren an vielen Orten und viele Orte ahmen ja auch genau diese Art von Ästhetisierung auch nach, wenn man sich zum Beispiel Dubai ansieht, das ja eines der oder für uns Stadtstaaten beziehungsweise eines der Emirate ist, die bekannt ja auch dafür sind für diese Art von Küstenproduktion und eben auch Erholungsorte, die mittlerweile eine globale Referenz sind und die Menschen eben auch anziehen.
Sie haben relativ zu Beginn des Gesprächs dieses Spannungsverhältnis schon beschrieben, dass es wunderschöne Strände gibt, an denen natürlich, beziehungsweise die gelegen sind an Orten, an denen massive Gewalt ausgeübt wird, also wirklich brutale Orte. Und ein Sinnbild dafür war Trumps Plan im vergangenen Jahr, Gaza umzubauen und diesen Gaza-Riviera-Plan dort umzusetzen. Das wurde zumindest in westlichen Medien als Tabubruch gedeutet. Sie aber schreiben, dass das überhaupt nicht so beispiellos ist, sondern eigentlich eine Fortsetzung einer historischen Realität. Inwiefern?
Schon vor dem Planungsvorhaben in Gaza gab es schon etliche Beispiele, in denen der Strand selber zu einem Ort des Verbrechens wurde, eines Massakers oder verschiedener Massaker, die plötzlich übergestülpt wurden mit dem Tourismus, angefangen eben auch in Bali, was ich selbst als das Paradigma eben auch verstehe für diese Art von Kaschierung eines Verbrechens bis hin in die Gegenwart zu den Ständen im Bani, im besetzten Tamil Eelam, also vom Sri Lanka besetzten Tamil Eelam, in dem heute eben auch Hotels und Surftourismus quasi die Strände okkupieren, in dem Massaker stattgefunden haben, bis heute quasi die Frage in Gaza. Ich glaube, was sich hier so eben auch zeigt, ist so ein bisschen so das Bild, das wir vom Strand eben auch geschaffen haben, beziehungsweise eben auch die Vereinfachung des Strandes. Also das, was früher der Strand ja war, war ja dieser Ort des Schreckens und auch dieser Ort der Unkontrollierbarkeit bzw. Verwundbarkeit. Ein Strand war ja immer etwas, was man nicht kontrollieren konnte, im Sinne von jeder konnte auf den Strand kommen. Der Strand war ein Wunderpunkt für die Staaten, bis später dann quasi Seegrenzen geschaffen wurden, Marinen geschaffen wurden, der Strand verfestigt wurde, zu einem Ort des Begehrens wurde und plötzlich wir aber wieder in eine Zeit gelangt sind bzw. an Bilder geraten sind oder Bilder produziert haben, in denen der Strand quasi anders besetzt wurde und vor allem im Fall von Gaza waren das ja dann Bilder mit Zelt Städten eben auch und mit massenhaft geflüchteten Menschen, die den Strand hoch und runter laufen auf der Suche nach Schutz. Und das war für viele Menschen in gewisser Weise ein Bruch mit dem Bild des Strandes. Was ich verstehe natürlich in der Kulturhistorie des Strandes, wie man, wenn man ihn wirklich da aus dieser Kulturhistorie heraus liest. Aber wenn man sich tatsächlich so ein bisschen weiter beschäftigt mit dem Strand als Ort, der nicht nur ein Nichtort ist, sondern wirklich eben ein Ort mit Geschichten, dann versteht man eben auch, dass die Strände eben genauso wenig unschuldig waren wie andere Orte und dass Strände genauso das Potenzial haben, alle möglichen Realitäten zu fassen, wie eben auch andere Orte.
Jetzt gibt es dieses neue Phänomen, was Sie auch beschreiben, nämlich Dark Tourism, also dass man gezielt an Orte fährt, an die man eigentlich nicht fahren sollte, wie beispielsweise Afghanistan. Was lässt sich aus diesem Phänomen ablesen?
Ich würde sagen, es ist gar nicht so neu. Tatsächlich gab es den ersten Michelin-Reiseführer, der Menschen zu Kriegsorten gelockt hat. Schon 1917, der als Teil des sogenannten Ersten Weltkrieges veröffentlicht wurde und die Menschen eingeladen hat, Orte der Verbrechen und der Massaker zu besuchen. Ich glaube tatsächlich beschreibt das eher so ein Verhältnis des Menschen, eine Faszination mit dem Makabersen und mit dem Unglaubbaren und auch irgendwie Unvorstellbaren, dass man viele Dinge sich nicht vorstellen kann, auch nicht wirklich erfahren und auch verstehen kann, wenn man sie nicht sieht, wenn man sie nicht betrachtet, wenn man nicht in Berührung mit ihnen tritt. Die Frage für mich ist eher so, was ist denn Dark Tourism? Wenn es einen Dark Tourism gibt, dann gibt es auch eine andere Form von Tourismus, die moralisch irgendwie erhabener ist und akzeptabler ist als der Dark Tourism. Heute verbindet man den Dark Tourism vor allem mit Orten wie Tschernobyl oder eben Fukushima oder eben Kriegsorten. Und für mich ist da natürlich die offensichtliche Fragwürdigkeit der Anwesenheit sehr klar. Es gibt da sehr wenig Raum zum Verhandeln bzw. zum Rechtfertigen, warum man dort ist. Gleichzeitig ist für mich eher die Frage interessant, was ist mit diesen Orten, die sich nicht so eindeutig als diese Art von Katastrophenorten lesbar machen, die auch gezielt versuchen, diese Art von Verwundbarkeit bzw. auch Verbrechen, Gewalt und Traumata zu verstecken. Und für mich sind das tatsächlich die meisten Orte, die heute als touristisch begehbar sind beziehungsweise als touristisch bekannt sind, sind tatsächlich diese Art von Orten. Deswegen würde ich tatsächlich eher argumentieren, dass Tourismus an sich etwas Darkes hat.
Ich würde versuchen, kurz dagegen zu argumentieren. Ja. Also kann man nicht auch sagen, dass sich da zumindest ein Möglichkeitsraum öffnet, mit den kolonialen Kontinuitäten zu brechen? Also wenn man genau an, vielleicht jetzt nicht diese krassen Orte, die Sie genannt haben, aber an Orte fährt, an denen Verbrechen begangen wurden, da kann ja auch sowas stattfinden wie eine Aufarbeitung, sich selber darüber informieren, was dort stattgefunden hat. Also wenn man sich Namibia anschaut, da gibt es dann Stadtrundgänge zur deutschen Kolonialgeschichte und so weiter, zum Genozid. Also da lernt man ja dann durchaus auch die Perspektiven der Nachfahren, der Überlebenden kennen und so weiter. Also sind das nicht Punkte, an denen vielleicht auch gebrochen werden kann mit diesen kolonialen Kontinuitäten?
Ich würde sagen, ja, teilweise. Es gibt ja natürlich unterschiedliche Formen des Tourismus. Also es gibt ja den Bildungstourismus auch, es gibt den Solidaritätstourismus, es gibt den Medizintourismus und so weiter und so fort. Ich würde schon sagen, dass Bildungstourismus beziehungsweise diese Art von eben auch Wissenstourismus eben auch hilfreich sein kann. Aber man muss eben auch realistisch bleiben, dass diese Art von Tourismus marginal ist im Phänomen des Tourismus und gleichzeitig sehr wenige Menschen diese Art von Tourismus priorisieren. Das heißt, meistens ist er immer eingebettet in eine andere Form des Freizeittourismus. Das ist vielleicht ein Tagesprogramm, an dem man vielleicht irgendwo in Kambodscha in ein Khmer Rouge Völkermordsmuseum fährt. Und dann den Rest der Zeit dann quasi eine andere Form von Tourismus eben wahrnimmt. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt im Widerspruch steht. Ich glaube, es hat auch Potenzial, eben auch eine bestimmte Art von Verzerrung und eben auch Gegenüberstellung zu schaffen. Aber gleichzeitig ist eher die Frage, was macht man damit? Was passiert danach, nach der Reise? Und für mich ist nicht unbedingt die Konsequenz des Tourismus nicht nur in dem Moment selber, in dem man die Aktion wirklich betätigt, sondern tatsächlich in der Nachproduktion dessen, so was geschieht, was sind die Erzählungen dessen, woran erinnert man sich, beziehungsweise wohin motiviert dich das?
Was würden Sie sich denn da wünschen an der Stelle?
Ich würde mir vielleicht wünschen, dass die Menschen bewusster sich entscheiden, Orte zu besuchen und dabei diese Orte eben auch als nicht nur so wahrnehmen, wie es bequem ist, wie es ihnen vorgegeben wird, sondern tatsächlich, dass sie sich hineinarbeiten und dass man vielleicht auch nicht nur 5 Tage, 2 Tage einplant, beziehungsweise ein Besuch müsste eigentlich viel mehr kosten. Er müsste eigentlich viel mehr, vor allem Zeit kosten, damit man sich akklimatisiert und dann wirklich eben auch einen Ort nicht nur konsumiert, sondern auch vielleicht Teil eines Ortes werden kann. Mhm.
Jetzt gibt es natürlich dieses grundlegende Dilemma. Das ist auch, glaube ich, ein relativ weit verbreitetes Gefühl, dass Menschen natürlich spüren, dass diese Art von vor allem Massentourismus hochproblematisch ist. Nicht nur aus Klimagesichtspunkten, sondern eben auch, weil wir diese kolonialen Kontinuitäten haben. Und gleichzeitig ist ja nicht zu fahren auch kein wirklicher Ausweg, weil dann würden die Menschen, die in den jeweiligen Infrastrukturen in dem Land darauf angewiesen sind, dass Touristinnen kommen, ja ihre Einkommensquelle verlieren. Das heißt, wie findet man denn einen Ausweg aus dieser moralisch schwierigen Situation?
Ich glaube, das ist ein Teufelskreis, der geschaffen wurde und der auch gehalten wird. Und vor allem mit dieser Art von Argumenten eben auch. Dann wird der Tourismus plötzlich zu einem Charity-Projekt, weil man ja dann wirklich den Menschen dort hilft, die das Geld brauchen, die davon abhängig sind. Als die Pandemie in ihrem Höchstzustand war und die Lockdowns dazu geführt haben, dass der Tourismus eingebrochen ist, gab es ja sehr, sehr viele Verschiebungen beziehungsweise sehr, sehr viel Verzweiflung auch bei Menschen, die abhängig waren vom Tourismus. Und die Frage ist eher, wie konnte es so weit kommen, dass ganze Gesellschaften dermaßen fatal an den Tourismus gebunden sind, dass sie an diese Art von Verhältnis und Beziehung irgendwie gebunden sind. Das sieht man heute ja auch zum Beispiel an Orten wie Dubai oder überhaupt in den Golfstaaten jetzt mit dem Invasionskrieg im Iran, dass eben plötzlich der Tourismus komplett wegbricht und die Menschen zum ersten Mal die Region als solche wahrnehmen, die sie eigentlich immer war, aber künstlich quasi abgeschottet wurde von der Art von regionalen Lesung, aber auch der gewaltigen Dynamiken, die diese Region schon lange prägen. Und ich glaube, für mich ist da nicht unbedingt das die Lösung zu sagen, wir müssen an diesem System festhalten und es weiter festigen, sondern wir müssen es auflösen und tatsächlich zu einer Beziehung und einer Ökonomie kommen, die nicht mehr von dieser Art von Verkehr abhängig ist, weil das ist kein nachhaltiges Modell und dieses Modell wird auch immer nur so lange funktional sein, solange es eben diese Art von Ausbeutung eben auch fördert.
Das ist natürlich eine globale, riesige Aufgabe. Wie kann man denn selber eine eigene, zukunftsfähigere Haltung dem Tourismus gegenüber entwickeln? Also müsste man dann auch konsequenterweise argumentieren, dass man Abstand nehmen muss von diesem Lebensversprechen, immer reisen zu können und sich vielleicht eher besinnen auf eine Idee, die Eva von Redeker die Bleibefreiheit genannt hat, also die Freiheit, an einem Ort zu leben, an dem man bleiben könnte, also dass sich sozusagen die Freiheit zeitlich entfaltet und nicht so doll räumlich, ich kann überall hin, sondern ich kann hier für sehr lange bleiben und kümmere mich darum, dass dieser Ort ein guter ist. Ist das für Sie zukunftsträchtig?
Ich glaube schon. Ich glaube, der Tourismus ist auch immer eine Beziehung zu einem Ort, zu sich selbst und zu der Zeit eben auch selber. Also ich glaube tatsächlich, dass es die bessere Herangehensweise ist, die Welt anders zu verstehen, beziehungsweise nicht mehr in dem Verhältnis dessen, dass wir weiterreisen müssen und dürfen und können, sondern tatsächlich eher zu fragen, warum wir reisen und warum das überhaupt notwendig ist, diese Art. Und ich sehe das ja wirklich als eine Ausgeburt des Kapitalismus, in dem Sinne, dass diese Art von unfreier Zeit dazu führt, dass sie eben auch bestimmte Formen von vermeintlich freierer Zeit schafft, die dazu führt, die dann zu einem Hyperkonsum führen. Diese Zeit muss, es ist eine kostbare Zeit, weil sie rar ist und weil sie nur temporär ist und dementsprechend wird in diese Zeit investiert, wie in keine andere Zeit. Das heißt, man investiert eigentlich häufig mehr in diese 30 Tage in Deutschland, die man hat, als in die restlichen Tage des Jahres, weil diese Zeit einfach eine Erinnerung sein muss, die weiteren Tage hinaus tragen muss und dir auch das Leben erleichtern muss. Das heißt, ich glaube, diese Art eben auch von Arbeitsverhältnis, diese Art von Beziehung zu sich selber, zur Zeit, aber auch zum Raum fördert, muss, glaube ich, verändert werden, um dadurch eben auch den Menschen zu erlauben, die Welt anders zu verstehen. Und auch nicht in dieser Art von Konsumierbarkeit dessen, dass man sagt, ich gehe jetzt an einen Ort und jetzt habe ich ihn abgehakt, jetzt gehe ich zum nächsten Ort und so weiter und so fort. Und dass man es nur noch zählt, staffelt und dann in gewisser Weise so eine Art von Guinness-Buch-Mentalität eben auch schafft und fördert. Ich glaube, für mich ist der Kern tatsächlich dessen, wie wir unsere Zeit hier verändern. Und das heißt vor allem auch, wie wir unsere Arbeit verändern, unsere Beziehung zur Arbeit.
Also ganz grundlegende Veränderungen der Lebensform. Ich danke Ihnen sehr für dieses super erhellende Gespräch.
Vielen Dank.
Und wer tiefer in die Materie einsteigen will, das Buch von Sintujan Varadaraja heißt »Wo die Zeit stehen bleibt«, ein poetisch-politischer Essayband über Grenzen, Kolonialismus, Tourismus und die westliche Gewalt gegen die Welt und erscheint Mitte August.